SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsässer. Guten Abend. Chronische Krankheiten sind in Wohlstandsgesellschaften weit verbreitet. Man hat Arthrose, Diabetes oder einfach nur Rücken. Die Zahlen steigen auch in Deutschland und das unabhängig vom Alter. Bei einer Befragung von 18- bis 29-Jährigen im Jahr 2016 zum Beispiel gab jeder Zehnte an, chronisch krank zu sein. Unser heutiger Studiogast ist der Meinung, dass solche Erkrankungen kein unabänderliches Schicksal sein müssen. Bernhard Dickreiter aus Offenburg ist Facharzt für Innere Medizin sowie für physikalische und rehabilitative Medizin. Als Chefarzt einer Reha-Klinik hat er jahrelang chronisch Kranke betreut und seine Erfahrungen und Schlussfolgerungen nun in einem Buch zusammengefasst. Es trägt den, wie ich finde, aufmunternden Titel Chronisch gesund statt chronisch krank. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem, Herr Dickreiter.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Dickreiter, Sie bezeichnen sich selbst als Ganzheitsmediziner. Was verstehen Sie darunter?
Also ich würde nicht sagen, dass ich mich selbst so bezeichne, weil der Begriff Ganzheit, ganzheitlich, ist für mich ein bisschen schwammig, zum Teil auch abgegriffen, sehr oft verwendet und unscharf. Ich bezeichne mich eher als vom Ansatz her systembiologisch orientierter Mediziner. Und das ist für mich ganzheitlich. Ich muss einem biologischen System, in dem Fall dem Menschen, das geben, zukommen lassen, was er für sein Funktionieren braucht. Und das ist ganzheitlich. Und die Biologie zeigt uns den Weg auf.
Dann ist der Ganzheitsmediziner einfach das Schlagwort, das ich vom Klappentext des Buches im Zweifelsfall aufgeschnappt habe. Was hat Sie denn dazu bewegt, dieses immerhin 320 Seiten starke Buch zu schreiben?
Ja, das soll eine Orientierung geben für die Menschen, die heute innerhalb der Medizin oft orientierungslos in verschiedenen diversen Schulen sich versuchen kundzumachen in traditionell chinesischer, in der traditionell europäischen Naturheilkunde, ayurvedischen Medizin, in der sogenannten Schulmedizin. Ich sehe da eine Desorientierung und da möchte ich Orientierungshilfe geben. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was sind die grundlegenden aus Sicht der Biologie guten Ansätze, was muss ich selber tun? Ich möchte auch ein bisschen desillusionieren oder aufklären, dass chronische Zivilisationskrankheiten nicht durch Medikamente heilbar sind.
Chronisch gesund statt chronisch krank, so heißt das Buch unseres Studiogastes Bernhard Dickreiter. Er war früher Chefarzt einer Reha-Klinik und arbeitet heute unter anderem als Dozent an der Fresenius-Hochschule. Herr Dickreiter, erst einmal zum Verständnis, ab wann gilt man überhaupt als chronisch krank?
Ja, das große Problem heute rein zahlenmäßig in unserem Gesundheitssystem sind die chronischen Zivilisationskrankheiten. Und die betreffen heute mehr oder weniger weit über 70% der Bevölkerung. 70% aller Patienten, die heute neu zum Hausarzt kommen, sind nicht akut krank, sondern primär chronisch krank. Was heißt chronisch krank? Chronisch krank heißt ein langsamer schleichender Beginn, aber kein Ende. Das heißt, die Medizin muss wieder den Anspruch bekommen, die Menschen, die Patienten zu heilen. Den dürfen wir nicht aufgeben. Und das große Problem heute sind die chronischen Zivilisationskrankheiten. Diabetes, Arthrose, Osteoporose, Krebs, Demenz, Alzheimer zum Beispiel. Per Definition sind diese Erkrankungen durch die moderne Lebensweise ausgelöst. Drum nennen wir sie Zivilisationskrankheiten. Und jetzt kommt die zentrale Aussage, wir müssen Probleme auch im gesundheitlichen Sektor auf der Ebene lösen, auf der sie entstanden sind. Ich kann nicht Probleme auf einer anderen Ebene lösen. Und deshalb entziehen sich diese chronischen Erkrankungen einer medikamentösen Heilung.
Obwohl man sie medikamentös behandelt.
Ja, aus der Erwartung, er macht mich gesund oder diese Spritze, diese Tablette lässt mich wieder in die Heilung zurückkehren. Natürlich brauchen wir Medikamente und müssen auch dankbar sein, dass wir Medikamente haben. Im Akutfall lebensrettend, überhaupt keine Frage. Bei chronischen Erkrankungen vielleicht zur Brandlöschung, aber nicht zur Dauerlöschung. Da brauchen wir moderne, biologisch orientierte Konzepte zur Prävention und Therapie.
Zu denen kommen wir gleich noch. Aber vielleicht noch mal kurz einen Blick zurück in Ihre Praxis, Ihre 20-jährige in Reha-Klinik, wo, glaube ich, gleich mehrere Arten von Erkrankungen behandelt worden sind. Womit hatten Sie es da am häufigsten zu tun?
Ja, das war eine Reha-Klinik sowohl für Orthopädie, Neurologie und innere Medizin. Da sieht man schon, dass bei den chronisch kranken Menschen heute eben multiple Erkrankungen, Mehrfacherkrankungen bei einer Person auftreten. Typischerweise ein neues Hüftgelenk, Diabetes, eine Herzerkrankung, eine Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße und vielleicht schon andere orthopädische Erkrankungen dazu. Das waren so die typischen Patienten. Und da war eben die Frage für uns, warum gehen im Knorpel die Knorpelzellen zugrunde, im Knochen die Knochenzellen arbeiten nicht richtig, die Sehne degeneriert, weil die Sehnenzellen zugrunde gehen oder bei der Demenz Gehirnzellen zugrunde. Warum sterben im Übermaß bei diesen chronisch kranken Patienten Zellen ab? Was fehlt diesen Zellen in der heutigen Zeit zum Überleben und zu funktionieren?
Sie haben sich dann auch in Naturheilkunde fortgebildet. Es geht da sehr stark um Selbstheilungskräfte. Sie haben gerade schon das Stichwort Zellen erwähnt. Also Ihre Antwort, was diese Selbstheilungskräfte entfaltet, haben Sie gefunden, so schreiben Sie im Buch, eben nicht so sehr in der Medizin, vielmehr in der Biologie. Und zwar in der, Achtung, ein wichtiges Stichwort, extrazellulären Matrix. Ich glaube, die Schulmedizin sieht das einfach nur als Zellzwischengewebe. Warum ist das trotzdem so wichtig?
Ja, wir brauchen in der Medizin Studien, wir brauchen in der Medizin Grundlagenforschung, aber darauf können wir nicht allein eine praktisch therapeutisch ausgerichtete Medizin aufbauen. Wir brauchen auch ein biologisches Verständnis. Und die Biologie zeigt uns, dass jede Zelle in unserem Körper in ihrer eigenen Umgebung lebt. Letztlich ist jede Leistung, die wir vollbringen, sei das motorisch, sei das geistig, egal was, immer eine Leistung aus intakten, vitalen Zellen. Und die Biologie zeigt uns, wie die Zellen in unserem Körper leben. Und das ist vergessen worden, ja. Das ist der blinde Fleck der Schulmedizin. Das ist der vergessene Körperteil. 30% unseres Körpers, Körpergewichtes, ist Zellzwischenraum. Der moderne Fachausdruck heißt extrazelluläre Matrix. Der rückt in der Forschung immer mehr in den Vordergrund, weil bewusst wird, die Zelle kann nur überleben mit einer sauberen Umgebung. So wie wir beide jetzt abhängig sind von der Raumtemperatur, vom Sauerstoffgehalt, von den Bedingungen hier im Raum, genauso lebt jede Zelle im Körper in diesen organtypischen ihrer eigenen Zellumgebung, die versorgt werden muss. Die Stoffwechselendprodukte müssen entsorgt werden. Und das wurde durch die Spezialisierung, die ja im Akutbereich der Medizin große, große Vorteile bildet. Ja. Wir haben für jeden Zelltyp einen Facharzt. Neurologen, Gastroenterologe, Nephrologe, Hepatologe und so weiter.
Aber nicht für das Dazwischen sozusagen.
Aber nicht für eine Gesamtschau. Wir brauchen spezialisierte Ärzte unbedingt. Aber wir brauchen auch Ärzte, die die Spezialisierung überwinden und wieder einen, ich nenne es jetzt ganzheitlichen, systembiologischen Blickwinkel haben.
Wir werden also krank oder chronisch krank, wenn die extrazelluläre Matrix keine saubere Umgebung für die Zellen ist, sondern wenn sie verschmutzt ist.
Ja.
Und was trägt zur Verschmutzung bei?
Ja. Die Endprodukte aus dem Zellstoffwechsel, die sie praktisch vor die Haustür wirft, dann Toxine, Gifte aus der Umwelt, die wir heute in der Nahrung, in der Luft, im Wasser, überall haben, die der Körper aufnimmt und dann in diesem Raum, der ist hochkomplex aufgebaut, festgehalten werden, also Gifte von außen. Und wir haben auch physiologisch immer einen Zellzerfall und diese Zelltrümmer, die liegen da auch drin. Das alles muss abgeräumt werden und es macht der Körper. Nur wenn das im Übermaß vorhanden ist, dann verstopfen gewissermaßen die Ernährungsräume. Drum nennt man diesen Raum Matrix von Mater, der Mutter oder Amme, weil daraus ernährt er sich. Nirgendwo geht ein Blutgefäß direkt an eine Zelle. Sie ernährt sich aus ihrer Umgebung.
Zu Gast in SWR 2 Tandem ist heute Dr. Bernhard Dickreiter, Facharzt für innere Medizin sowie für physikalische und rehabilitative Medizin mit Zusatzqualifikationen in Naturheilkunde und Geriatrie. Er wünscht sich einen anderen Umgang mit chronischen Zivilisationskrankheiten, nämlich einen, der zum chronischen Gesundsein führt. Herr Dickreiter, lassen Sie uns doch mal über einzelne Zivilisationskrankheiten sprechen, die Sie in Ihrem Buch Chronisch gesund statt chronisch krank so alles ansprechen. Ich fange mal an mit einer Krankheit, die für viele, glaube ich, allein wenn man sie nennt, schon ein Albtraum ist, nämlich Alzheimer-Demenz. Das ist doch nach wie vor nicht heilbar, oder?
Da gibt es mittlerweile schon die ersten Berichte aus Amerika. Ein Professor Dale Bredesen, der hat mal alles zusammengefasst als Therapiekonzept, was sich bisher in der Prävention als nützlich erwiesen hat. Stressreduktion, Ernährung auf gesunde Ernährung, viel Bewegung, Tageslicht, Omega-3-Fettsäuren. Der hat den guten Ausdruck gebracht, wenn ich 36 Löcher im Dach habe und ich stopfe nur zwei, dann regnet es immer noch durch. Ich muss alle 36 Löcher stopfen. Und er hat mittlerweile berichtet und auch publiziert über 200 geheilte Fälle an Alzheimer im Frühstadium. Ja, wir wissen, Alzheimer-Erkrankung beginnt im sogenannten Hippocampus, in dem Bereich des Gehirns, in dem die Gedächtnisbildung stattfindet.
Das Kurzzeitgedächtnis.
Kurzzeitgedächtnis. Aber genau in diesem Gehirnabschnitt, alleine nur in diesem Gehirnabschnitt, ist eine Nervenzellerneuerung möglich. Das heißt, ich habe hier durch die Lebensweise bedingt, so die Theorie von Michael Nehls, der auch ein gutes Buch geschrieben hat, Alzheimer ist heilbar, durch die Argumentation von Bredesen, habe ich eine Waage zwischen Nervenzelluntergang und Nervenzellerneuerung. Und da muss ich eben gucken, solange diese Alzheimer-Erkrankung noch auf den Hippocampus beschränkt ist, das heißt im ersten bis maximal beginnendes mittleres Stadium, kann ich durch eine konsequente Umstellung der Lebensweise in allen Facetten, systembiologisch, dann wohl eine Heilung erreichen. Das ist mittlerweile publiziert. Das zeigt den Weg der adäquaten Lebensweise, die dann unserem biologischen System entspricht und es auf den Weg der Regeneration bringt, dass das der Weg in die Heilung ist von beginnenden oder anfänglichen chronischen Zivilisationskrankheiten. Eigentlich eine Sensation, dass eine bisher als unheilbar, offiziell unheilbar eingestufte Erkrankung wohl heilbar ist, nur durch eine konsequente Umstellung der Lebensweise. Aber leider Gottes muss ich Ihnen auch sagen, interessiert das in der offiziellen Seite relativ wenig Leute. Warum, kann ich Ihnen sagen, wenn es eine Pille gäbe gegen Alzheimer, dann werden morgen die Zeitschriften voll mit sensationeller Meldung. Dass aber bereits sich drei große Weltpharmafirmen aus der Alzheimer-Forschung zurückgezogen haben, aufgegeben haben, weil sie wohl begriffen haben, dass nie ein Medikament kommt, das diese schreckliche Erkrankung heilbar macht. Nochmal, wir müssen die Probleme auf der Ebene lösen, auf der sie entstanden sind. Das ist der Grund, weshalb sich diese Zivilisationskrankheiten einer medikamentösen Heilung entziehen.
Die Erkenntnisse, die Sie da gerade genannt haben, die fließen ja auch ein in einen Therapieansatz, den Sie selber entwickelt haben und auch ja, verbreiten oder versuchen zu verbreiten, die zellbiologische Regulationstherapie. Könnten wir mal ein konkretes Beispiel nehmen, wie eine solche Therapie in der Praxis abläuft. Nehmen wir mal an, ich habe chronisch Rücken und komme zu Ihnen mit diesen diffusen Beschwerden. Es tut mal oben, mal unten, mal im Lendenwirbelsäulenbereich weh. Und jetzt sagen Sie, Herr Elsässer, wir machen mit Ihnen zellbiologische Regulationstherapie. Wie würde das ablaufen?
Wir müssen gucken, dass jede Zelle das bekommt, was sie braucht. Das heißt, wie ernähren Sie sich? Was trinken Sie? Wie bewegen Sie sich? Haben Sie ausreichend orthomolekulare Versorgung, das heißt Vitamine, Stoffe, die der Körper braucht, aber nicht selber bilden kann, Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel. Ja. Wie schaut Säure-Basen-Haushalt bei Ihnen aus? Haben Sie genug Einfluss von Tag-Nacht-Rhythmus-Regeneration? Gibt es große psychische Probleme? Auch die müssen wir berücksichtigen. Ja. Regeneration ausreichend? Wie schaut der Darm aus? Werden da dauernd Überdarmgifte ins System gebracht? Also da wird praktisch wie eine Uhr abgefahren rund um den Menschen und dafür braucht man locker eine Stunde.
Wo sie mehr nicht?
Nein.
Das ist ja eigentlich relativ wenig.
Ja, und dann geht's los, ja. Das heißt, eine Stunde, das ist eben nicht in einer Sprechstunde, die heute im Schnitt 3 bis 5 Minuten dauert, ist sowas nicht zu leisten. Aber wo Sie im grünen Bereich sind, werden Sie bestätigt. Wo Sie im gelben Bereich sind, werden Sie korrigiert. Und wo Sie im roten Bereich sind, werden Sie dringend darauf hingewiesen, selbst etwas zu tun. Die Heilung geht nur über das Tun des Patienten, was er selber dann umsetzt.
Und da hängen wir wahrscheinlich ganz stark wieder beim Thema Selbstdisziplin. Oder?
Selbstdisziplin.
Also, wie oft erleben Sie es zum Beispiel, dass Sie jemanden einen Plan gemacht haben, der einfach nur eingehalten werden müsste und er schafft es irgendwie nicht?
Das ist richtig, ja. Auch nicht jeder möchte sein Leben konsequent umstellen. Aber die Medizin von heute hat hier in meinen Augen eine Bringschuld, dass sie aufklärt, was kann der Einzelne tun, um wieder gesund zu werden. Die Anzahl der Patienten, die solch eine Beratung sich wünschen, wird immer größer. Und ich kann sagen, wenn die Defekte, die degenerativen Veränderungen nicht zu weit fortgeschritten sind, dann kann man Krankheiten sicher heilen, wenn konsequent alle Mängel behoben sind.
Sie haben ja auch gerade gesagt, auch die Psyche spielt eine große Rolle. Sie haben auch ein Kapitel über psychosomatische Erkrankungen geschrieben. Da schreiben Sie aber auch, es ist gut, wenn man Gespräche führt, wenn man Probleme mit Gesprächen angeht, mit Therapie. Aber wo bleibt denn das Soma? Wo bleibt der Körper? Also wird in Deutschland zu viel Psychotherapie verschrieben?
Ich denke, da ist jetzt wirklich auch ein Umdenkungsprozess in Gange. Wir haben lange das Modell des Menschen als Maschinenmodell gesehen. Und deshalb war der Einfluss von Yüksekil und andere hier zu sagen, beachte die Psyche, Einfluss der Psyche auf das Soma. Aber wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht alles nur über Gespräche, Gesprächstherapie oder durch die Psyche erklären, sondern
oder dass, Psychopharmaka.
Oder Psychopharmaka. Wir haben umgekehrt natürlich auch Nervenmeldungen aus dem Soma ins Gehirn, die sagen, hier unten ist alles in Ordnung oder hier ist alles grau, versäuert, verschmutzt und das macht nicht lustig. Ja. Für mich gehört in eine ausgeprägte psychosomatische Erkrankung neben der Gesprächstherapie auch eine Therapie des Somas.
Chronisch gesund statt chronisch krank, das ist das Motto unseres heutigen Gesprächsgastes in SWR 2 Tandem, Dr. Bernhard Dickreiter aus Offenburg. Als Chefarzt einer Reha-Klinik hat er jahrelang chronisch Kranke betreut und aus diesen Erfahrungen heraus einen eigenen Therapieansatz entwickelt, die zellbiologische Regulationstherapie. Ich versuche es mal ganz laienhaft zusammenzufassen. Es geht letzten Endes nicht um unsere Zellen, sondern um den Zwischenraum zwischen unseren Zellen im Körper, die extrazelluläre Matrix. Und Herr Dickreiter, Sie haben da ein ganz hübsches Modell, mit dem es, glaube ich, jeder begreift, gefunden, unsere Zellen seien wie der Fisch im Aquarium. Was bedeutet das?
Ja, das war das Modell, was ich in Vorträgen meinen Patienten immer mitgegeben habe. Unsere Zellen leben praktisch wie der Fisch im Aquarium. Und wenn der in einem verschmutzten Wasser lebt, dann sollen wir nicht den Fisch therapieren, sondern dem Fisch das Wasser austauschen. Ja, und das gibt natürlich auch Verantwortung für den Einzelnen zurück. Er ist der Wassermeister für das Wasser, in dem seine Zellen schwimmen. Und die Qualität des Wassers entscheidet darüber, ob er letztlich gesund bleibt, ob er vital ist oder irgendwann ganz langsam über Jahre oder Jahrzehnte in eine chronische Zivilisationskrankheit oder gar in mehrere abrutscht. Die Veränderungen spielen sich im Wasser ab und schwappen dann irgendwann auf die Fische über. Und dann haben wir Arthrose, Osteoporose, Alzheimer, Arteriosklerose, egal wie Sie es nennen. Das heißt, jeder muss gucken, in der Prävention und in der Therapie früher chronischer Zivilisationskrankheiten versuchen, das Wasser, in dem seine Zellen schwimmen, wieder lebensdienlich zu gestalten.
Und wie gelingt uns das? Also schon präventiv oft genug das Wasser im Aquarium auszutauschen?
Ja, die Frage ist, wie kann ich das Wasser austauschen? Da kommt die Bewegung ins Spiel. Ja? Die Muskelpumpe pumpt den Zellzwischenraum ab. Das heißt, unser System Mensch ist angewiesen auf täglich ausreichend körperliche Bewegung. Das fängt natürlich situationsbedingt an mit einer halben Stunde oder einer Stunde. Aber ohne Bewegung verschlackt unser Zellzwischenraum.
Muss es Sport sein oder, sage ich mal, reicht auch schon eine Stunde strammer Waldspaziergang?
Das reicht, ja. Das muss nicht Sport sein, ja. Bewegung in jeder Art. Schwimmen, Wandern, Joggen, Fahrradfahren, das ist das erfrischende Gefühl nach der Bewegung, das frische Gefühl. Wir haben frisches Wasser. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, was werfe ich dem Fisch oben rein? An Chemie, sprich chronische Medikation, was ja heute ein Riesenthema ist. Ab 65 nehmen die meisten Menschen nicht nur eine Tablette, sondern pro Tag gleich mehr.
Hallo, dafür gibt es die schönen Schächtelchen, ne? Da muss was rein.
Genau. Genau. Was werfe ich dem Fisch oben ins Wasser rein? Ernährung, Medikation, Gifte und so weiter. Ja, dieses Modell zeigt unheimlich schön, wo wir eigentlich ansetzen müssen.
Das heißt, Alkohol, Zigaretten auch gleich mal weglassen oder
zumindest. Können wir alles erklären in diesem Modell.
Mhm. Ja? Ein weit verbreiteter Ratschlag ist ja, dass man am Tag so und so viel Wasser trinken sollte. Also da kursieren aber unterschiedliche Mengenangaben. Ich habe im Kopf, glaube ich, 1,5 Liter. Neulich hat mir jemand gesagt, viel zu wenig, es müssen 2,5 sein. Was sagen Sie?
Ja, 2 bis 3 Liter würde ich sagen. Ja, und zwar auch freies Wasser drunter. Ja, Wasser, wo wenig drin ist, wenig Mineralien, wenig Inhaltsstoffe. Wasser, was lösen kann. Wir wollen ja das Körperwasser reinigen. Und das geschieht am besten so wie zu Hause beim Waschen. Nicht mit einem verschmutzten Wasser, sondern mit einem Wasser, was viel mitnehmen kann, mit einem hohen Lösungsvermögen.
Können wir denn sowas wie eine Top 5 vielleicht der wichtigsten Präventionsmaßnahmen gegen chronische Krankheiten aufstellen, Herr Dr. Dickreiter? Ich glaube, 2 haben wir jetzt oder 3 haben wir schon. Luft, Wasser, Bewegung. Was wäre dann noch dabei?
Ja, also bei Vorbereitung auf irgendwelchen Vorträgen oder Seminare habe ich mich immer geärgert über die ganze Latte an Risikofaktoren, zum Teil Risikofaktoren in Anführungszeichen wie Alter oder Geschlecht, an denen wir gar nicht drehen können. Ja, und ich habe keine Hierarchie gefunden, was ist wirklich wichtig. Und so habe ich eine Ordnung reingebracht und sage, wir haben eigentlich 5 große Risikofaktoren, wo jeder wissen sollte. Das ist Bewegungsmangel, die Fehlernährung, Umgang mit Giften oder welche Gifte kommen in meinen Körper, chronischer Stress und mangelnde Regeneration,
also
Schlafverkürzung. Ja, das sind die für mich die Big 5, die großen 5. Wenn wir das umsetzen, einigermaßen, nicht 100%, ja. Wer nur noch um seine Gesundheit kreist, der wird auch krank.
Ja. Ja.
Aber wenn wir 75-80% richtig machen, ja, dann haben wir die große Chance, nicht nur gesund zu bleiben, sondern auch wieder bei Zivilisationskrankheiten gesund zu werden.
Viele Ihrer Hinweise sind ja eigentlich altbekannte Weisheiten oder, sag ich mal, liegen nahe. Aber warum kommen heute scheinbar so viele Menschen nicht mehr von selbst drauf? Und vor allem, warum hilft ihnen der Arzt nicht, da drauf zu kommen?
Ja, für mich war das große Problem, der eine plädiert nur für Bewegung, der andere plädiert für Vitamin D, der nächste nennt sich Omega-3-Fettsäure-Papst. Ja. Mit Einzelmaßnahmen werden wir die Probleme nicht lösen. Das ist auch das große Problem, dass wir mit Einzelmaßnahmen heute noch Studien machen. Ja, eine Aussage treffen, bringt Vitamin D bei der Osteoporose was, bringt Vitamin D bei der Arthrose was. Das sind monokausale Ansätze an einem vernetzten System und die sind vom Ansatz her schon unwissenschaftlich, ja, und nicht aussagekräftig. Was kann eine Knochenzelle machen, die nur Vitamin D bekommt, aber viel zu wenig Mineralstoffe, viel zu wenig Sauerstoff, schlechte Säure-Basen-Verhältnisse hat? Die geht trotzdem in die Knie und dann kommen Botschaften, Vitamin D bringt nichts. Die sind falsch.
Sie haben ja unter anderem auch die Akademie für zellbiologische Regulationsmedizin in Gundelfingen mitgegründet. Wie verbreitet ist Ihr Ansatz inzwischen? Sie machen ja auch Fortbildung für Ärzte.
Ja, wir haben ein Forum mit Heilpraktiker, naturheilkundlich orientierten Ärzten. Die sehen in diesem Ansatz ein Fundament für ihre Tätigkeit in der täglichen Praxis. Ja, wie gehe ich die Probleme der heutigen Menschen an? Ein systembiologischer Ansatz, der daraus resultiert aus der Zellbiologie und auch aus der Evolutionsbiologie. Unser Leben hier auf dem Planet hat mal angefangen mit einer Zelle, dann ein Zellhaufen, Multizeller und letzten Endes zu einem Superorganismus wie dem Menschen mit 80 Billionen Zellen. Wenigstens die Grundbegriffe der Regulation und Organisation dieses Multizellers sollte allgemein gut sein. Nur dann verstehen wir Selbstheilung.
Hat denn eigentlich schon mal ein Kollege aus der Schulmedizin gesagt, Dickreiter, das ist alles Quatsch?
Mitunter kommen solche Bemerkungen, aber die werden immer weniger. Mittlerweile hat sogar die Deutsche Forschungsgesellschaft der Charité 12 Millionen Forschungsgelder gegeben, um eine bildhafte Darstellung der extrazellulären Matrix herauszufinden. Die Sporthochschule in Köln hat in Kooperation mit anderen Universitäten 3 Millionen Forschungsgelder von der DFG bekommen, um herauszufinden, die Rolle der extrazellulären Matrix bei chronischen Rückenschmerzen. Man vermutet, was wir schon seit Jahren sagen, hier beginnt die Veränderung, Übersäuerung, entzündliche Veränderung. Und das gibt den Patienten mit chronisch unspezifischen Rückenschmerzen endlich die Aufklärung der Ursache, warum sie die Schmerzen haben, und verhindert auch, dass man sie dann ungerechterweise in die Psychosomatik rüberschickt.
Also, es gibt Hoffnung, kann man so sagen. Achten Sie auf die Big Five, der Tipp unseres heutigen Studiogastes. Dr. Bernhard Dickreiter zeigt in seinem Buch Chronisch gesund statt chronisch krank, warum es wichtig ist, nicht nur auf die Zellen des Körpers, sondern auf den Zwischenraum zu achten. Es ist vor kurzem im Heine Verlag erschienen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank auch an Sie zurück und schöner Tag noch.
Die Redaktion der Sendung hatte Katrin Zipse. In der Technik war Sonja Röder. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsässer.